Hallo und herzlich willkommen zu Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam. Heute lesen wir weiter im ersten Buch der Makkabäer. Nach großen Verlusten und schwierigen Kämpfen erleben wir heute, wie Gott neue Anfänge schenkt. Es ist erstaunlich, wo vorher alles zerbrochen schien, entsteht durch Gottes Hand Hoffnung und Neubeginn. 2025 gehen wir gemeinsam einmal komplett durch die Bibel, Tag für Tag, näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute. Diese Kapitel zeigen, Gott öffnet immer wieder neue Türen, auch nach schwerem Versagen oder Rückschlägen. Sein Wirken hört nicht dort auf, wo wir uns am Ende fühlen. Oft beginnt er genau dann, etwas Neues zu bauen. Ich erinnere mich an Situationen, in denen ich dachte, jetzt ist alles verloren. Hier gibt es kein Weiter mehr. Doch rückblickend habe ich erlebt, Gott hat genau da angeknüpft, wo ich am wenigsten damit gerechnet habe. Er hat Türen geöffnet, die ich niemals gesehen hätte. Genau das ermutigt mich, ihm auch heute zu vertrauen, weil er der Gott der Neuanfänge ist. Heiliger Geist, öffne heute unser Herz für die Möglichkeiten, die Gott schenkt, selbst wenn wir am Boden sind. Hilf uns, mit Hoffnung auf das zu schauen, was du Neues schaffen kannst, und lass uns mutig Schritte in Richtung Zukunft gehen. Amen. Wir schlagen wieder das Buch 1. Makkabäer auf, Kapitel 10, und los geht's. Im Jahre 160 trat Alexander, der Sohn des Antiochos, mit dem Beinamen Epiphanes auf und eroberte Ptolemais. Man nahm ihn willig auf, und so machte er sich dort zum König. Auf die Kunde hiervon sammelte der König Demetrius ein gewaltiges Heer und zog gegen ihn in den Krieg. Er ließ auch dem Jonathan ein freundliches Schreiben zugehen, um ihn hoch zu ehren. Er dachte nämlich, wir wollen schleunigst einen Friedensbund mit ihm schließen, ehe er einen solchen mit Alexander gegen uns abschließt. Er möchte sonst an all das Böse denken, das wir ihm und seinen Brüdern und seinem ganzen Volke zugefügt haben. So gab er ihm also Vollmacht, ein Heer zu halten und sich mit Waffen zum Kriege zu versehen. Weiter sollte er sein Bundesgenosse sein. Auch ließ er ihm die Geiseln zurückgeben, die sich in der Burg befanden. Hierauf begab sich Jonathan nach Jerusalem und las das Schreiben dem ganzen Volke und der ganzen Besatzung der Burg vor. Da geriet diese in große Bestürzung, als sie vernahm, dass der König ihm gestattet habe, Truppen zusammenzubringen. Doch lieferten die Leute in der Burg dem Jonathan die Geiseln aus, die er dann ihren Eltern zurückgab. Jonathan nahm nunmehr seinen Wohnsitz in Jerusalem und begann, die Stadt aufzubauen und wiederherzustellen. Dabei gebot er den Werkleuten, zu den Mauern und besonders zur Befestigung des Zionsberges ringsum Quadersteine zu verwenden, um das Mauerwerk recht stark zu machen. Dies geschah denn auch. Da machten sich die Ausländer, die sich in den von Bakchides angelegten festen Plätzen befanden, eiligst davon. Ein jeder verließ seinen Wohnort und kehrte in sein Heimatland zurück. Nur in Bethsura blieben einige von denen wohnen, die vom Gesetz und den Satzungen abgefallen waren, denn dieser Platz diente ihnen als Zufluchtsstätte. Als aber der König Alexander von all den Versprechungen hörte, die Demetrius dem Jonathan schriftlich gemacht hatte, und man ihm von den Kämpfen und Heldentaten erzählte, die er und seine Brüder verrichtet, und von den Leiden, die sie erduldet hätten, da sagte er, könnten wir wohl noch einen solchen Mann finden? So wollen wir ihn denn jetzt zu unserem Freund und Bundesgenossen machen. Er schrieb also einen Brief und ließ diesen dem Jonathan zugehen, folgenden Wortlauts. König Alexander entbietet seinem Bruder Jonathan seinen Gruß. Wir haben vernommen, dass du ein tapferer Krieger bist und würdig, unser Freund zu sein. So bestellen wir dich denn heute zum Hohenpriester deines Volkes und verleihen dir den Ehrennamen eines Freundes des Königs. Er schickte ihm aber zugleich ein Purpurgewand und eine goldene Krone, damit du unsere Partei ergreifst und Freundschaft mit uns hältst. So legte denn Jonathan die heilige Amtstracht im 7. Monat des Jahres 160 am Laubhüttenfest an, sammelte auch ein Heer und versah sich reichlich mit Waffen. Als nun Demetrius Kunde davon erhielt, wurde er betrübt und sagte, »Warum haben wir das verschuldet, dass Alexander uns zuvor gekommen ist, Freundschaft mit den Juden zu schließen, um sich zu verstärken? Auch ich will ihnen schreiben und ihnen ermutigende Zusagen von hohen Würden und Geschenken machen, damit sie auf meine Seite treten und mir Beistand leisten.« So ließ er denn folgende Botschaft an sie ergehen. König Demetrius entbietet dem Volke der Juden seinen Gruß. Dass ihr die mit uns geschlossenen Verträge gehalten habt und der Freundschaft mit uns treu geblieben und nicht auf die Seite unserer Feinde getreten seid, haben wir vernommen und uns darüber gefreut. So fahrt nun auch fort, uns treu zu bleiben, so wollen wir euch belohnen für das, was ihr uns gegenüber tut.
Wir wollen euch nämlich von mancherlei lästigen Verpflichtungen befreien und euch Geschenke geben. So befreie ich euch denn schon jetzt und gewähre allen Juden Erlass der Kopfsteuer und der Salzsteuer und der Kronensteuer. Ebenso erlasse ich von heute ab und weiterhin die Steuern für den dritten Teil des Saatenertrags und für die Hälfte der Baumfrüchte, deren Erhebung mir zusteht, und will sie hinfort nicht mehr einziehen lassen vom Lande Juda und von den drei dazugeschlagenen Bezirken Samarias, und zwar vom heutigen Tage ab für alle Folgezeit. Jerusalem ferner soll heilig und steuerfrei sein samt seinem Gebiet und ebenso die Zehnten und die anderen Abgaben. Ich verzichte auch auf die Gewalt über die Burg in Jerusalem und übergebe sie dem Hohen Priester, damit er eine Besatzung, die er selbst ausgewählt hat, zu ihrer Bewachung hineinlege. Alle Juden, die aus dem jüdischen Lande in irgendeinen Teil meines Reiches als Gefangene weggeführt worden sind, gebe ich ohne Lösegeld frei. Und jedermann soll ihnen die Abgaben auch für ihre Tiere erlassen. Und alle Feste, Sabbate, Neumonde und sonst geheiligte Tage, dazu drei Tage vor und nach jedem Feste. Sie alle sollen für alle Zeit in meinem ganzen Reiche Tage der Steuerfreiheit und des Erlasses sein. Und niemand soll das Recht haben, einen von ihnen wegen irgendeines Rechtshandels zu belangen oder zu belästigen. Ferner sollen von den Juden 30.000 Mann ausgehoben und dem Heere des Königs einverleibt werden, für deren Unterhalt gesorgt werden wird, wie dies allen Truppen des Königs zukommt. Von diesen sollen dann Abteilungen in die großen Festungen des Königs verlegt werden, und aus diesen sollen Zugehörige in die Vertrauensämter des Reiches eingesetzt werden, ihre Vorgesetzten und Anführer aber sollen aus ihrer eigenen Mitte genommen werden und sollen nach ihren eigenen Satzungen und Bräuchen leben dürfen, wie der König es für das jüdische Land angeordnet hat. Und die drei von der Landschaft Samarien zu Judäa geschlagenen Bezirke sollen so zu Judäa geschlagen sein, dass sie als unter der nämlichen Verwaltung stehend zu gelten haben und keiner anderen Gewalt untertan sind als der des Hohenpriesters. Ptolemai und das zugehörige Gebiet schenke ich hiermit dem Heiligtum in Jerusalem zur Bestreitung der Kosten des Gottesdienstes. Ich selbst aber will jährlich 15.000 Silberschekel beisteuern aus den königlichen Einkünften von den dazu geeigneten Orten. Und alles Übrige, was die Steuerbeamten noch nicht ausbezahlt haben, wie das in den früheren Jahren der Fall war, sollen sie von nun an für den Tempeldienst zahlen. Ja? Außerdem sollen die 5.000 Silberschekel, die man bisher von den Einkünften des Tempels von dem Betrage jährlich erhoben hat, auch diese sollen in Wegfall kommen, weil sie den diensttuenden Priestern gebühren. Und alle, die in den Tempel zu Jerusalem oder in dessen ganzen Bereich fliehen, weil sie dem Könige gegenüber oder sonst in irgendeiner Hinsicht Geldschulden haben, die sollen mit allem, was ihnen in meinem Reiche gehört, von der Schuld befreit sein. Und für den Bau und die Wiederherstellung der Bauwerke des Heiligtums sollen die Kosten aus den königlichen Einkünften bestritten werden. Ebenso sollen für den Bau der Mauern Jerusalems und für seine Befestigung ringsum die Kosten aus den königlichen Einkünften bestritten werden, wie auch für den Bau der übrigen Festungen Judäas. Als nun Jonathan und das Volk diese Zusagen vernahmen, schenkten sie ihnen keinen Glauben und nahmen sie nicht an, denn sie gedachten der argen Bosheit, die der König an Israel verübt und mit der er sie schwer heimgesucht hatte. Sie zogen es vielmehr vor, sich an Alexander anzuschließen, weil dieser ihnen zuerst mit freundschaftlichen Worten entgegengekommen war und sie blieben seine Bundesgenossen, solange er regierte. Nun sammelte der König Alexander ein gewaltiges Heer und zog gegen Demetrius zu Felde. Als es dann zwischen den beiden Königen zur Schlacht kam, wurde das Heer des Demetrius in die Flucht geschlagen und Alexander verfolgte ihn und errang einen entscheidenden Sieg, den er erfolgreich bis Sonnenuntergang ausnutzte. Demetrius aber fand an diesem Tage seinen Tod. Hierauf schickte Alexander eine Gesandtschaft an Ptolemäus, den König von Ägypten, mit folgender Botschaft: Ich bin in mein Reich zurückgekehrt, habe den Thron meiner Väter bestiegen und die Herrschaft angetreten. Ich habe den Demetrius besiegt und unser Land in Besitz genommen. Und zwar ist er mit seinem Heere in einer Schlacht, die ich ihm lieferte, von uns besiegt worden. Und so haben wir seinen königlichen Thron bestiegen. So wollen wir nun Freundschaft miteinander schließen. Gib mir jetzt deine Tochter zur Gemahlin und lass mich dein Schwiegersohn werden. Ich will alsdann dir und ihr Geschenke geben, die deiner würdig sind. Hierauf antwortete der König Ptolemäus also: Das war ein Glückstag, an dem du in das Land deiner Väter heimgekehrt bist und ihren Königsthron bestiegen hast. So will ich nun auf das eingehen, was du in deinem Briefe vorschlägst. Komme mir also nach Ptolemais entgegen, damit wir zusammentreffen und ich mich mit dir verschwägere, wie du es wünschest. Ptolemäus verließ also Ägypten mit seiner Tochter Kleopatra und kam nach Ptolemais im Jahre 152. Der König Alexander traf mit ihm zusammen, gab ihm seine Tochter Kleopatra zur Gemahlin und richtete ihre Hochzeit in Ptolemais mit großer Pracht aus, wie das bei Königen gewöhnlich der Fall ist. Der König Alexander aber hatte an Jonathan geschrieben und ihn zu sich eingeladen. So zog dieser denn in glänzendem Aufzuge nach Ptolemais und traf dort mit den beiden Königen zusammen. Er gab ihnen und ihren Vertrauten Silber und Gold und viele Geschenke und gewann ihre Gunst. Es taten sich zwar nichtswürdige Männer aus Israel, abtrünnige Menschen, gegen ihn zusammen, um Anklagen gegen ihn zu erheben, aber der König ließ sie unbeachtet. Er befahl sogar, dem Jonathan seine Gewänder abzunehmen und ihm ein Purpurgewand anzulegen, was dann auch geschah. Hierauf ließ der König ihn neben sich Platz nehmen und gebot seinen obersten Beamten, mit ihm mitten in die Stadt zu gehen und laut bekannt zu machen, dass niemand wegen irgendeiner Ursache eine Klage wider ihn vorbringen und niemand ihn aus irgendeinem Grunde belästigen dürfe. Als nun die, welche gegen ihn vorgehen wollten, die hohe Ehre sahen, die man ihm mit dieser öffentlichen Verkündung antat, und man ihn in Purpur gekleidet hatte, da ergriffen sie alle die Flucht. Der König aber überhäufte ihn mit Ehren, ließ ihn in das Verzeichnis seiner ersten Freunde eintragen und ernannte ihn zum General und Mitfürsten. So kehrte denn Jonathan wohlbehalten und hochbefriedigt nach Jerusalem zurück. Im Jahre 170 aber kam Demetrius, der Sohn des Demetrius, aus Kreta in das Land seiner Väter. Als der König Alexander dies erfuhr, erschrak er sehr und kehrte nach Antiochien zurück. Demetrius ernannte nun den Apollonius, den Statthalter von Kölesyrien, zu seinem Heerführer. Dieser brachte ein großes Heer zusammen und bezog ein Lager bei Jamnia. Alsdann sandte er an den Hohenpriester Jonathan folgende Botschaft: Du ganz allein lehnst dich wider uns auf, und ich bin durch deine Schuld zum Gelächter und zum Spott geworden. Und mit welchem Recht maßest du dir Gewalt im Berglande an? Nun wohlan, wenn du dich auf deine Streitkräfte verlässt, so komm zu uns in die Ebene herab, damit wir uns dort miteinander messen. Denn auf meiner Seite steht die Macht der Städte. Erkundige dich nur, so wirst du erfahren, wer ich bin und wer die anderen sind, meine Verbündeten. Man wird dir schon sagen, dass es für euch unmöglich ist, vor uns standzuhalten. Denn zweimal sind deine Väter in ihrem eigenen Lande von uns geschlagen worden. So wirst du jetzt auch nicht imstande sein, es mit der Reiterei und einer so großen Heeresmacht in der Ebene aufzunehmen, wo es keinen Stein und keinen Felsen, überhaupt keinen Zufluchtsort gibt. Als Jonathan diese Botschaft des Apollonius vernahm, wurde er in tiefster Seele entrüstet. Er sammelte 10.000 Mann auserlesener Truppen und zog aus Jerusalem ab. Sein Bruder Simon stieß dann noch zu ihm, um ihm Hilfe zu leisten. Er lagerte sich vor Joppe, dessen Einwohner aber die Tore vor ihm schlossen, weil eine Besatzung des Apollonius in der Stadt lag. Als man dann aber die Stadt bestürmte, gerieten die Stadtbewohner in Angst und öffneten die Tore, sodass Jonathan Joppe in seine Gewalt brachte. Als Apollonius das vernahm, ließ er 3.000 Reiter und eine starke Mannschaft von Fußvolk ins Feld rücken und marschierte auf Asotus, als wollte er dorthin ziehen, rückte aber gleichzeitig in die Ebene vor, weil er eine zahlreiche Reiterei besaß, auf die er sein Vertrauen gesetzt hatte. Jonathan aber zog hinter ihm her, auf Asotus zu. Und so gerieten die beiden Heere in Kampf miteinander. Apollonius hatte nun zwar 1.000 Reiter hinter ihrem Rücken in einen Hinterhalt gelegt, Jonathan aber hatte erfahren, dass ein Hinterhalt hinter ihm liege. Als die Feinde daher sein Heer umzingelten und seine Leute vom Morgen bis zum Spätnachmittage mit Pfeilen beschossen, hielt seine Mannschaft unerschütterlich stand, wie Jonathan ihnen befohlen hatte, während die Reiterei der Feinde zuletzt ermattete. Jetzt zog Simon seine Abteilung heran und griff das schwere Fußvolk an. Die Reiterei war ja abgemattet. Da wurden sie von ihm geschlagen und wandten sich zur Flucht. Auch die Reiterei zerstreute sich in der Ebene. Die Flüchtlinge aber warfen sich in die Stadt Asotus und begaben sich in den dortigen Götzentempel Dagons, um sich zu retten. Jonathan aber ließ die Stadt Asotus und die umliegenden Ortschaften in Flammen aufgehen, nachdem er sie hatte plündern lassen. Auch den Dagon-Tempel verbrannte er mit allen, die sich in ihn geflüchtet hatten. Und es belief sich aber die Zahl, der durchs Schwert Gefallenen und der Verbrannten auf etwa 8000 Mann. Von dort zog Jonathan weiter und lagerte sich vor Askalon. Da kamen die Bewohner der Stadt zu ihm hinaus, mit großen Ehrenbezeigungen. Hierauf kehrte Jonathan mit seinen beutebeladenen Truppen nach Jerusalem zurück. Als aber der König Alexander Kunde von allen diesen Begebenheiten erhielt, erwies er dem Jonathan noch größere Ehren. Er übersandte ihm eine goldene Spange, wie sie den Verwandten der Könige gegeben zu werden pflegt, und verlieh ihm das ganze Gebiet von Akaron als persönliches Eigentum. Der König von Ägypten aber brachte Truppenmassen zusammen, so zahllos wie der Sand an der Meeresküste, und viele Schiffe in der Absicht, sich mit List des Reiches Alexanders zu bemächtigen und es zu seinem Reiche hinzuzufügen. Er zog also in Syrien mit friedlichen Versicherungen ein, und die Einwohner der Städte öffneten ihm die Tore und kamen ihm mit Ehrenerweisungen entgegen, weil ein Befehl des Königs Alexander vorlag, man solle ihn ehrenvoll empfangen, weil er sein Schwiegervater war. Wenn aber Ptolemäus in die Städte eingezogen war, legte er sofort seine Truppen als Besatzung in jede Stadt. Als er nun in die Nähe von Asotus gekommen war, zeigte man ihm den verbrannten Dagon-Tempel sowie das in Trümmern liegende Asotus und die verwüsteten Orte der Umgegend, auch die umherliegenden Leichen und die Verbrannten, welche während des Kampfes durch Feuer umgekommen waren, denn man hatte sie in Haufen an seinem Wege aufgeschichtet. Auch berichteten sie dem Könige, was Jonathan getan habe. Sie wollten ihn nämlich anschwärzen, doch der König schwieg dazu. Jonathan aber ging dem Könige nach Joppe entgegen mit Ehrenbezeigungen. Sie begrüßten einander und blieben dort über Nacht. Sodann begleitete Jonathan den König bis an den Fluss Eleutherus und kehrte dann nach Jerusalem zurück. So bemächtige sich also der König Ptolemäus der Städte des Küstenlandes bis zu der Seestadt Seleucia und führte böse Pläne gegen Alexander im Schilde. Er schickte nämlich Gesandte an den König Demetrius und ließ ihm sagen, komm, wir wollen einen Bund miteinander schließen. Ich will dir meine Tochter, die Gemahlin Alexanders, zur Frau geben, und du sollst Herr deines väterlichen Reiches werden. Denn es reut mich, dass ich ihm meine Tochter gegeben habe, weil er mir nach dem Leben getrachtet hat. So verleumdete er ihn, weil ihn nach seinem Reiche gelüstete. Er nahm ihm auch wirklich seine Tochter und gab sie dem Demetrius. Er brach mit Alexander, sodass ihre Feindschaft offen zutage trat. Ptolemäus zog nun in Antiochien ein und setzte sich die Krone von Asien aufs Haupt. Er trug also zwei Kronen auf dem Haupte, die von Ägypten und die von Asien. Der König Alexander befand sich während dieser Zeit in Zilizien, weil die dortige Bevölkerung sich gegen ihn empört hatte. Als er nun Kunde von dem Vorgefallenen erhielt, zog er zum Kampfe gegen Ptolemäus ins Feld. Dieser aber ging ihm mit überlegener Heeresmacht entgegen und schlug ihn in die Flucht. Alexander floh nun nach Arabien, um sich dort in Sicherheit zu bringen. Da aber der König Ptolemäus die Oberhand behalten hatte, ließ der Araber Sabdiel dem Alexander den Kopf abschlagen und schickte ihn dem Ptolemäus zu. Aber auch der König Ptolemäus starb schon 3 Tage nachher, und seine Besatzungen, die in den Festungen lagen, wurden von der Einwohnerschaft der Festungen niedergemacht. Demetrius aber wurde dann König im Jahre 167. Zu jener Zeit zog Jonathan seine Mannschaften aus Judäa zusammen, um sich der Burg in Jerusalem mit Gewalt zu bemächtigen, und stellte viele Belagerungsmaschinen gegen sie auf. Da machten sich einige abtrünnige Männer, die ihr Volk hassten, auf den Weg zum Könige Demetrius und meldeten ihm, dass Jonathan die Burg belagere. Als der König das vernahm, geriet er in Zorn. Er brach sofort auf und begab sich nach Ptolemai, von wo er dem Jonathan schriftlich befahl, die Belagerung aufzugeben und sich unverzüglich zu ihm nach Ptolemäus zum Zweck einer Besprechung zu verfügen. Als Jonathan diesen Befehl erhalten hatte, gebot er, die Belagerung fortzusetzen, erwählte dann aber einige von den vornehmsten Israeliten und von den Priestern zu Begleitern und trat die lebensgefährliche Reise an. Er nahm Silber, Gold, Prachtgewänder und andere Geschenke in großer Zahl mit sich, reiste zum Könige nach Ptolemäi und gewann dort seine Gunst. Zwar traten einige Abtrünnige aus dem jüdischen Volke als Ankläger gegen ihn auf, aber der König behandelte ihn gerade so, wie seine Vorgänger getan hatten, und erhob ihn zu hohen Ehren in Gegenwart aller seiner Vertrauten. Er bestätigte ihm das hohe Priestertum und alle sonstigen Ehrenämter, die er bis dahin inne gehabt hatte, und ließ ihn in die Zahl seiner ersten Vertrauten aufnehmen. Jonathan bat nun den König Judäa und die drei samaritischen Bezirke steuerfrei zu machen und versprach ihm dafür die Zahlung von 300 Talenten. Der König willigte ein und ließ dem Jonathan über alle diese Angelegenheiten eine Urkunde ausfertigen, die folgenden Wortlaut hatte: König Demetrius entbietet seinem Bruder Jonathan und dem jüdischen Volke seinen Gruß. Wir lassen euch anbei eine Abschrift des Briefes zugehen, den wir euretwegen an unseren Vetter Lasthenes geschrieben haben, damit ihr davon Kenntnis nehmt. König Demetrius entbietet dem Vater Lasthenes seinen Gruß. Wir haben beschlossen, unseren Freunden und getreuen Bundesgenossen, dem Volke der Juden, Gutes zu erweisen, zum Dank für ihre gute Gesinnung gegen uns. Wir überweisen ihnen also hiermit das Gebiet von Judäa und die drei Bezirke Aphirema, Lydda und Ramatheim, die von Samarien abgetrennt und zu Judäa geschlagen sind, samt allem, was zu ihnen gehört. Allen, die in Jerusalem opfern, den Betrag der königlichen Gefälle, die der König früher alljährlich von ihnen eingezogen hat, von den Erzeugnissen des Bodens und der Fruchtbäume. Ebenso erlassen wir ihnen von jetzt ab unsere übrigen Gerechtsame, nämlich die Zehnten und Zölle, die uns zustehen, sowie die Salzlachen und die uns zustehenden Kronengelder. Alles wollen wir ihnen erlassen. Und es soll nichts von alledem widerrufen werden, von jetzt an für ewige Zeiten. Tragt also Sorge dafür, eine Abschrift hiervon anfertigen zu lassen, die dem Jonathan zugestellt werden soll, damit sie auf dem Heiligen Berge an einer geeigneten Stelle öffentlich ausgestellt werde. Als nun der König Demetrius sah, dass in seinem Lande volle Ruhe herrschte und dass niemand ihm mehr Widerstand leistete, entließ er alle seine Truppen, einen jeden in seine Heimat, mit Ausnahme der fremden Truppen, die er von den Inseln der Heiden in Sold genommen hatte. Infolgedessen wurden ihm alle Truppen, die schon unter seinen Vätern gedient hatten, feindlich gesinnt. Da war nun ein gewisser Tryphon, der früher zu der Partei Alexanders gehört hatte. Als der wahrnahm, dass alle Truppen gegen Demetrius murrten, begab er sich zu dem Araber Jamliku, der Antiochus, den kleinen Sohn Alexanders, zu erziehen hatte. Er machte diesem eindringliche Vorstellungen, dass er ihm den Knaben übergeben solle, damit dieser als König an die Stelle seines Vaters trete. Zugleich teilte er ihm alles mit, was Demetrius verübt hatte und wie verhasst er sich bei seinen Truppen gemacht habe. Er verweilte dort längere Zeit. Nun schickte Jonathan Gesandte an den König Demetrius, um ihn zu veranlassen, die Besatzung aus der Burg in Jerusalem und die Truppen aus den anderen festen Plätzen zurückzuziehen, weil sie beständig Feindseligkeiten gegen Israel verübten. Darauf ließ Demetrius dem Jonathan folgende Botschaft zugehen: Nicht nur dieses will ich dir und deinem Volke gewähren, sondern ich will dich und dein Volk auch sonst noch hoch ehren, wenn die Umstände es mir gestatten. Jetzt aber wirst du mich zu Dank verpflichten, wenn du mir ein Hilfskorps sendest, weil alle meine eigenen Truppen von mir abgefallen sind. Da sandte Jonathan ihm 3000 Mann Kerntruppen nach Antiochien, über deren Zuzug der König hoch erfreut war. Nun rotteten sich aber die Bewohner der Stadt mitten in der Stadt zusammen, wohl 12.000 Menschen, und wollten den König ermorden. Dieser flüchtete sich in den Palast, aber die Städter besetzten die Straßen der Stadt und fingen an zu stürmen. Da rief der König die Juden zu Hilfe, und diese scharten sich allesamt um ihn und machten, nachdem die Empörer sich in der Stadt zerstreut hatten, an diesem Tage gegen 100.000 von ihnen nieder. Dann steckten sie die Stadt in Brand, wobei sie auch reiche Beute machten. Den König aber hatten sie an jenem Tage gerettet. Denn als die Bewohner der Stadt sahen, dass die Juden die unbeschränkte Herrschaft in der Stadt hatten, verloren sie den Mut und schrien flehentlich zum Könige: Gewähre uns Frieden, damit die Juden aufhören, uns und die Stadt als Feinde zu behandeln. Sie warfen also die Waffen weg und schlossen Frieden. Die Juden aber galten nun viel beim Könige und bei allen Bewohnern seines Reiches. Mit Beute reich beladen, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Als der König Demetrius jetzt aber wieder fest auf seinem Throne saß und sein Land ruhig zu seinen Füßen lag, da hielt er nichts von allen Versprechungen, die er gemacht hatte. Er wurde vielmehr dem Jonathan Feind. Und statt ihm die Beweise freundschaftlicher Gesinnung, die er ihm gegeben hatte, zu vergelten, bedrückte er ihn hart. Hierauf kehrte Tryphon mit Antiochus, der noch ein ganz junger Knabe war, zurück. Und dieser wurde zum König ausgerufen und setzte sich die Krone aufs Haupt. Da sammelten sich alle die Truppen, die Demetrius entlassen hatte, um ihn und eröffneten den Krieg gegen Demetrius, der dann auch geschlagen wurde und die Flucht ergreifen musste. Tryphon aber bekam die Elefanten in seine Gewalt und bemächtigte sich Antiochiens. An Jonathan aber ließ der Junge Antiochus schriftlich folgende Botschaft ergehen: Ich bestätige dir das hohe Priestertum und mache dich zum Herrn über die vier Bezirke und nehme dich unter die Zahl der Vertrauten des Königs auf. Zugleich übersandte er ihm goldene Tafelgeräte und erlaubte ihm, aus goldenen Bechern zu trinken, sich in Purpur zu kleiden und eine goldene Spange zu tragen. Seinen Bruder Simon aber bestellte er zum obersten Heerführer für das Gebiet von der Tyrischen Leiter bis zur ägyptischen Grenze. Da machte Jonathan sich auf und durchzog das Land und die Städte diesseits des Euphratstroms, wo alle syrischen Streitkräfte als Hilfstruppen zu ihm stießen. Als er dann vor Askalon ankam, zogen ihm die Bewohner der Stadt mit großen Ehrenbezeigungen entgegen. Von dort marschierte er nach Gaza, dessen Bewohner ihm jedoch die Tore verschlossen. Da belagerte er die Stadt, verbrannte und plünderte die Ortschaften der Umgebung. Nun baten die Bewohner von Gaza um Frieden, den Jonathan ihnen auch gewährte. Er ließ sich die Söhne ihrer Vornehmsten als Geiseln geben und schickte sie nach Jerusalem. Dann durchzog er das Land bis Damaskus. Als aber Jonathan dort vernahm, dass die Heerführer des Demetrius mit großer Heeresmacht zu Kedes in Galiläa ständen, um seinem ganzen Unternehmen ein Ende zu machen, zog er zum Kampfe gegen sie. Seinen Bruder Simon aber hatte er im Lande zurückgelassen. Dieser belagerte nun Bethsura mit seinen Truppen, bestürmte es längere Zeit und hielt es eingeschlossen. Da baten die Belagerten ihn um ein friedliches Abkommen, das er ihnen auch bewilligte. Er ließ sie von dort abziehen, nahm dann die Stadt in Besitz und legte eine Besatzung hinein. Jonathan aber lagerte sich mit seinem Heere am See Genesa und machte sich früh am Morgen auf nach der Ebene von Asor. Da kam ihnen plötzlich ein Heer von Heiden in der Ebene entgegen, während sie zugleich einen Hinterhalt gegen ihn ins Gebirge gelegt hatten. Sie selbst aber zogen ihm geradeswegs entgegen. Als nun die Mannschaften des Hinterhalts plötzlich aus ihrem Versteck hervorbrachen und einen Angriff machten, ergriffen die Leute Jonathans allesamt die Flucht. Nicht ein einziger von ihnen hielt Stand, außer Mattathias, dem Sohne Absaloms, und Judas, dem Sohne Chalfis, zwei Hauptleuten. Da zerriss Jonathan seine Kleider, streute Erde auf sein Haupt und betete. Sodann wandte er sich zum Kampfe gegen sie und schlug sie, sodass sie flohen. Als das die Leute sahen, die von ihm geflohen waren, kehrten sie zu ihm zurück und verfolgten die Fliehenden gemeinsam mit ihm bis Kedes, bis vor deren Lager, wo sie Halt machten. Es waren aber an diesem Tage von den Heiden gegen 3000 Mann gefallen. Jonathan kehrte hierauf nach Jerusalem zurück. Da Jonathan nun sah, dass die damaligen Verhältnisse ihm günstig waren, erwählte er Männer und sandte sie nach Rom, um den Freundschaftsbund mit ihnen zu befestigen und zu erneuern. Auch an die Spartaner und an andere Orte sandte er Briefe gleichen Inhaltes. In Rom angekommen, traten jene vor die Ratsversammlung und sagten: Der hohe Priester Jonathan und das Volk der Juden haben uns hergesandt, um den Freundschaftsbund mit ihnen und die Bundesgenossenschaft unter den früheren Bedingungen zu erneuern. Da gab man ihnen Briefe an die Behörden aller Orten, dass man ihnen sicheres Geleit gebe zur Rückkehr nach Judäa. Und dies ist die Abschrift des Schreibens, das Jonathan an die Spartaner gerichtet hatte. Jonathan, der hohe Priester des Volkes, und die Ältestenschaft nebst den Priestern und dem übrigen Volk der Juden entbieten ihren Brüdern, den Spartanern, ihren Gruß. Schon früher ist ein Schreiben von eurem Könige Arius an den Hohenpriester Onias gesandt worden, welches besagt, dass ihr unsere Brüder seid. Eine Abschrift davon liegt hierbei. Onias hat damals den von euch abgesandten Mann ehrenvoll empfangen und den Brief entgegengenommen, in welchem ausdrücklich von einer Bundesgenossenschaft und Freundschaft die Rede war. Wir nun, obschon wir auf diese Bündnisse nicht unbedingt angewiesen sind, da wir an den heiligen Schriften, die wir in Händen haben, einen Trost besitzen, haben es dennoch unternommen, eine Gesandtschaft an euch zu schicken, um die Verbrüderung und Freundschaft mit euch zu erneuern, damit wir euch nicht entfremdet werden. Denn seit jener eurer Botschaft an uns ist eine lange Zeit verstrichen. Was nun uns betrifft, so halten wir zu jeder Zeit unablässig bei Gelegenheit unserer Feste und der übrigen geeigneten Tage, bei den Opfern, die wir darbringen, und in unseren Gebeten die Erinnerungen an euch fest, wie es denn recht und geziemend ist, der Brüder zu gedenken. Wir freuen uns aber eures Ruhmes. Uns freilich haben viele Trübsale und viele Kriege von allen Seiten her betroffen, da alle Könige, rings um uns her uns angegriffen haben. Wir haben jedoch um dieser Kriege willen weder euch noch unseren übrigen Bundesgenossen und Freunden beschwerlich fallen wollen. Denn wir erfreuen uns der Hilfe, die vom Himmel her sich für uns betätigt, sodass wir von unseren Feinden errettet und diese gedemütigt worden sind. Nunmehr aber haben wir Numenius, den Sohn des Antiochus, und Antipater, den Sohn Jasons, erwählt und sie zu den Römern gesandt, um die frühere Freundschaft und Bundesgenossenschaft mit ihnen zu erneuern. Zugleich haben wir sie beauftragt, sich auch zu euch zu begeben, euch zu begrüßen und euch unser Schreiben an euch in Betreff der Erneuerung unserer Brüderschaft zu überreichen. Und nun werdet ihr uns zu Dank verpflichten, wenn ihr uns eine Antwort darauf erteilt. Folgendes ist die Abschrift des Briefes, den die Spartaner an Onias gerichtet hatten. Arius, der König der Spartaner, entbietet dem Hohenpriester Onias seinen Gruß. Es hat sich in einer die Spartaner und Juden betreffenden Urkunde die Angabe gefunden, dass sie Brüder sind und von Abraham abstammen. Da wir dieses nun erfahren haben, werdet ihr uns zu Dank verpflichten, wenn ihr uns berichtet, wie es euch ergeht. Wir aber werden euch wieder schreiben. Euer Vieh und eure Habe gehört uns, und unser Besitz gehört euch. So beauftragen wir also, euch demgemäß zu berichten. Als nun Jonathan erfahren hatte, dass die Heerführer des Demetrius zum Kampfe gegen ihn mit einer noch weit größeren Kriegsmacht als vorher herangezogen kämen, brach er von Jerusalem auf und zog ihnen entgegen ins Gebiet von Hamat, weil er ihnen nicht Zeit lassen wollte, in sein eigenes Land einzurücken. Er schickte dann Kundschafter in ihr Lager, die ihm bei ihrer Rückkehr meldeten, dass jene sich dazu anschickten, ihn in der Nacht zu überfallen. Bei Sonnenuntergang befahl nun Jonathan seinen Leuten, wach und unter den Waffen zu bleiben und die ganze Nacht hindurch kampfbereit zu sein. Zugleich stellte er Wachtposten um das ganze Lager auf. Als nun die Feinde hörten, dass Jonathan und seine Leute kampfbereit seien, gerieten sie in Furcht und wurden mutlos. Sie zündeten also Wachtfeuer in ihrem Lager an und zogen ab. Jonathan und seine Leute merkten bis zum Morgen nichts davon, weil sie die Wachtfeuer brennen sahen. Jonathan unternahm dann zwar ihre Verfolgung, konnte sie aber nicht mehr einholen, denn sie hatten bereits den Fluss Eleuterus überschritten. Jonathan wandte sich darauf gegen den arabischen Stamm der Zabadäer, die er schlug und denen er Beute abnahm. Sodann brach er wieder auf, kam nach Damaskus und durchzog die ganze Landschaft. Auch Simon war ins Feld gerückt und hatte das Land bis nach Askalon und den benachbarten festen Plätzen durchzogen. Dann wandte er sich gegen Joppe und bemächtigte sich der Stadt in aller Eile, denn er hatte vernommen, dass man beabsichtigte, die Festung den Anhängern des Demetrius zu übergeben. Er legte daher eine Besatzung hinein, um ihren Besitz zu sichern. Nach seiner Rückkehr aber berief Jonathan die Ältesten des Volkes zu einer Versammlung und beschloss mit ihnen die Erbauung von Festungen in Judäa und die Erhöhung der Mauern Jerusalems und die Aufführung einer hohen Mauer zwischen der Burg und der Stadt, um die Burg von der Stadt zu trennen, damit sie ganz abgesperrt würde, sodass kein Kaufen und Verkaufen mehr stattfinden könnte. So versammelte man sich denn zur Ausführung der Bauten in der Stadt. Ein Teil der Mauer am Kidronbache auf der Ostseite war eingestürzt und man stellte auch das sogenannte Chafenata wieder her. Simon aber befestigte Adida in der Niederung und versah es mit starken Toren und Riegeln. Tryphon aber trachtete danach, sich zum Könige von Asien zu machen und sich die Krone aufs Haupt zu setzen, nachdem er sich des Königs Antiochus entledigt hätte. Da er aber zu fürchten hatte, Jonathan würde ihm dazu nicht freie Hand lassen und könnte ihn angreifen, so suchte er Mittel und Wege, sich seiner Person zu bemächtigen und ihn ums Leben zu bringen. So brach er denn auf und zog nach Betzan. Jonathan aber zog ihm entgegen mit 40.000 für den Kampf auserlesenen Kriegern und kam auch nach Betzan. Als nun Tryphon sah, dass er mit einer großen Heeresmacht an Ort und Stelle sei, wagte er es nicht, Hand an ihn zu legen. Er empfing ihn vielmehr mit Ehren, empfahl ihn allen seinen Freunden, gab ihm Geschenke und befahl seinen Truppen, ihm ebenso zu gehorchen wie ihm selbst. Weiter sagte er zu Jonathan: Warum hast du alle diese Krieger bemüht, da doch gar kein Krieg zwischen uns besteht? Entlass sie nun doch in ihre Heimat. Wähle dir eine kleine Zahl zu deiner Begleitung aus und komm mit mir nach Ptolemais. Ich will dir dann die Stadt nebst den übrigen Festungen und den Streitkräften, die dort noch stehen, und alle Beamten überweisen und mich dann auf den Rückweg begeben. Denn nur zu diesem Zweck bin ich hergekommen. Jonathan schenkte ihm Glauben und folgte seiner Aufforderung. Er entließ seine Truppen, die ins Land Juda heimkehrten. Nur 3000 Mann behielt er bei sich, von denen er noch 2000 in Galiläa zurückließ. Nur 1000 begleiteten ihn. Als aber Jonathan in Ptolemai eingezogen war, schlossen die Bewohner der Stadt die Tore, bemächtigten sich seiner Person und machten alle, die mit ihm in die Stadt gekommen waren, mit dem Schwerte nieder. Hierauf entsandte Tryphon Fußtruppen und Reiterei nach Galiläa und in die große Ebene Jezreel, um alle Mannschaften, die Jonathan dort zurückgelassen hatte, zu vernichten. Diese hatten jedoch Kunde von der Gefangennahme und Ermordung Jonathans und der ihn begleitenden Mannschaft erhalten. Sie sprachen daher einander Mut zu und marschierten in fester Kriegsordnung kampfbereit einher. Als nun die zu ihrer Verfolgung Ausgesandten erkannten, dass ihnen ein Kampf auf Leben und Tod bevorstehe, machten sie kehrt. So gelangten jene allesamt glücklich ins jüdische Land und betrauerten Jonathan und seine Begleiter und waren voller Besorgnis. Auch ganz Israel stellte eine große Totenklage an. Alle Heiden aber ringsum gingen darauf aus, sie völlig zu vernichten. Sie dachten nämlich, sie haben keinen Führer mehr und nirgends einen Helfer. Wir wollen sie also jetzt angreifen und ihr Gedächtnis unter den Menschen austilgen. Vierter Teil. Die Taten des hohen Priesterfürsten Simon. Als nun Simon erfuhr, dass Tryphon eine große Streitmacht zusammenziehe, um ins jüdische Land einzufallen und es völlig zu vernichten, und wahrnahm, dass das Volk vor Angst zitterte und zagte, ging er nach Jerusalem hinauf, berief das Volk zu einer Versammlung und richtete folgende ermutigende Ansprache an sie. Ihr wisst selbst alles, was ich und meine Brüder und mein ganzes väterliches Haus für unsere Gesetze und das Heiligtum getan und welche Kriege und Drangsale wir durchgemacht haben. Darum sind alle meine Brüder für Israel umgekommen. Ich allein bin noch übrig geblieben. Nun aber denke ich gar nicht daran, mein Leben in irgendeiner Zeit der Leiden zu schonen, denn ich bin nicht besser als meine Brüder. Nein, Rache will ich für mein Volk und das Heiligtum und für unsere Weiber und Kinder nehmen, weil sich alle Heiden von Hass getrieben zu unserer Vernichtung zusammengerottet haben. Als das Volk diese Worte vernahm, lebte der Mut in ihnen wieder auf, und sie riefen ihm laut die Worte zu: Du sollst unser Führer anstelle deiner Brüder Judas und Jonathan sein. Führe du uns im Kriege an. Alles, was du befiehlst, wollen wir tun. Drauf hob er alle waffenfähigen Männer aus, beschleunigte die Vollendung des Mauerbaues in Jerusalem und befestigte die Stadt ringsum. Außerdem schickte er Jonathan, den Sohn Absaloms, mit genügender Mannschaft nach Joppe. Der zwang die Einwohner der Stadt zur Auswanderung und hielt die Stadt dauernd besetzt. Tryphon aber brach dann mit einem großen Heere von Ptolemais auf, um in Judäa einzufallen, und führte dabei Jonathan gefangen mit sich. Simon aber bezog ein Lager bei Adida angesichts der Ebene. Als nun Tryphon erfuhr, dass Simon an die Stelle seines Bruders Jonathan getreten sei und den Kampf mit ihm aufnehmen wolle, schickte er Gesandte an ihn und ließ ihm sagen: Wegen des Geldes, das dein Bruder Jonathan dem königlichen Schatze für die Ämter, die er bekleidete, schuldig geblieben ist, halten wir ihn gefangen. So schicke mir also 100 Talente Silbers und 2 von seinen Söhnen als Geiseln, damit er nicht nach erlangter Freiheit von uns abfalle. So wollen wir ihn freilassen. Simon erkannte nun wohl, dass jene Lug und Trug zu ihm redeten, sandte aber doch das Geld und die Knaben hin, um sich nicht die bittere Feindschaft des Volkes zuzuziehen, wenn man sagen könnte, wegen Nichtübersendung des Geldes und der Knaben sei Jonathan ums Leben gekommen. Er sandte also die Knaben und die 100 Talente hin, aber Tryphon betrog ihn und ließ Jonathan nicht frei. Hierauf zog Tryphon heran, um in das Land einzurücken und es zu verheeren, und machte den Umweg in der Richtung nach Adora. Simon aber zog mit seinem Heere ihm zur Seite an jeden Ort, wohin jener marschierte. Nun schickten die Leute der Besatzung Boten an Tryphon, die ihn auffordern sollten, schleunigst durch die Wüste zu ihnen zu kommen und ihnen Lebensmittel zuzuführen. Tryphon machte auch wirklich seine ganze Reiterei zu dem Zuge bereit, aber in der nächsten Nacht fiel so gewaltig viel Schnee, dass er wegen des Schnees den Zug nicht unternehmen konnte. Er brach vielmehr auf und zog in die Landschaft Gilead. Als er dann in die Nähe von Baskama gekommen war, ließ er Jonathan hinrichten. Er wurde dort auch begraben. Tryphon aber kehrte um und begab sich nach Hause. Simon aber sandte hin und ließ die Gebeine seines Bruders Jonathan holen. Er bestattete ihn dann in Modein, der Stadt seiner Väter. Ganz Israel hielt ein großes Klagefest um ihn ab und betrauerte ihn viele Tage lang. Simon ließ dann über dem Grabe seines Vaters und seiner Brüder ein hohes, weithin sichtbares Bauwerk aufführen, aus glatt behauenen Steinen an der Vorder- und Hinterseite. Er stellte 7 Pyramiden oben darauf, je eine gegenüber der anderen, für seinen Vater und seine Mutter und seine 4 Brüder. An diesen aber ließ er Kunstwerke anbringen, indem er ringsum große Säulen aufstellte, an denen er Waffenrüstungen zu ewigem Gedächtnis anbrachte. Und neben den Waffenrüstungen waren Schiffe eingemeißelt, damit sie allen Seefahrern sichtbar wären. Dies ist das Grabdenkmal, das er in Modein erbauen ließ. Es steht dort bis auf den heutigen Tag. Tryphon aber verfuhr hinterlistig mit dem jungen König Antiochos und ließ ihn töten. Er machte sich dann selbst zum König, setzte sich die Krone von Asien aufs Haupt und richtete großes Unheil im Lande an. Simon aber baute die Festungen in Judäa neu aus, umgab sie ringsum mit hohen Türmen und starken Mauern, mit Toren und Riegeln und schaffte Mundvorrat in die festen Plätze. Hierauf erwählte Simon Männer und sandte sie zum Könige Demetrius, um Erlass für das Land zu erwirken, denn alle Handlungen Tryphons hatten in Räubereien bestanden. Der König Demetrius ging auf diese Bitten ein und sandte ihm als Antwort folgendes Schreiben. König Demetrius entbietet dem Hohenpriester Simon, dem Freunde des Königshauses, sowie den Ältesten und dem ganzen Volke der Juden seinen Gruß. Die goldene Krone und den Palmzweig, den ihr uns gesandt habt, haben wir erhalten und sind bereit, euch vollen Frieden zu gewähren und unseren Beamten zu schreiben, dass sie euch Erlass der Abgaben gewähren. Und alles, was wir in Bezug auf euch festgesetzt haben, bleibt fest bestehen. Und die Festungen, die ihr erbaut habt, sollen euch gehören. Wir gewähren euch Verzeihung für die Verfehlungen und Übertretungen bis auf den heutigen Tag, verzichten auch auf die Kronenabgabe, die ihr zu zahlen verpflichtet wart. Und wenn sonst noch eine Abgabe in Jerusalem entrichtet wurde, soll sie von nun an in Wegfall kommen. Und wenn einige von euch zur Aufnahme in unsere Leibwache tauglich sind, sollen sie aufgenommen werden, und es soll Friede zwischen uns bestehen. So wurde im Jahre 170 das Joch der Heiden den Israeliten abgenommen, und das Volk Israel begann, in den Urkunden und Verträgen zu schreiben, im ersten Jahre Simons, des großen Hohenpriesters und Feldherrn und Fürsten der Juden. Zu jener Zeit begann Simon die Belagerung von Gazera und schloss es ringsum mit Truppen ein. Er erbaute eine gewaltige Sturmmaschine und brachte sie nahe an die Stadt heran, zertrümmerte damit einen Turm und nahm ihn ein. Als dann die Mannschaften, die sich in dem Belagerungsturm befanden, in die Stadt hineinsprangen, entstand eine große Bestürzung in der Stadt. Die Einwohner stiegen mit ihren Frauen und Kindern in zerrissenen Kleidern auf die Mauer, schrien laut und baten Simon, ihnen Frieden zu gewähren, indem sie ausriefen: Verfahre nicht mit uns nach unseren Missetaten, sondern nach deiner Barmherzigkeit. Simon erwies sich auch versöhnlich gegen sie und setzte die Feindseligkeiten gegen sie nicht fort, doch zwang er sie, die Stadt zu verlassen, reinigte die Häuser, in denen sich die Götzenbilder befanden, und zog dann unter Lobgesängen und Dankliedern in die Stadt ein. Alles Unreine entfernte er aus ihr und siedelte Leute in ihr an, die das Gesetz beobachteten. Auch befestigte er sie noch stärker und baute auch für sich selbst eine Wohnung darin. Unterdessen waren die Mannschaften in der Burg zu Jerusalem an jedem Verkehr mit der Außenwelt und an allem Kaufen und Verkaufen gehindert. Sie litten daher argen Mangel an Lebensmitteln, so dass viele von ihnen Hungers starben. Schließlich schrien sie zu Simon um Gnade, die er ihnen auch gewährte. Er ließ sie von dort abziehen und reinigte dann die Burg von den heidnischen Gräueln. Er hielt hierauf seinen Einzug in die Burg am 23. Tage des 2. Monats im Jahre 171 mit Lobgesängen und Palmzweigen und unter dem Klange von Zithern, Zimpeln, Harfen und mit Psalmen und Gesängen, weil ein schlimmer Feind aus Israel beseitigt war. Und er ordnete an, dass dieser Tag alljährlich als Freudentag gefeiert werden solle. Den Tempelberg aber neben der Burg befestigte er noch stärker und wohnte daselbst mit seinen Angehörigen. Und da Simon sah, dass sein Sohn Johannes sich zu einem Manne entwickelt hatte, ernannte er ihn zum Befehlshaber aller Streitkräfte und nahm dann seinen Wohnsitz in Gazera.
Herr, wir danken dir für jeden neuen Anfang, den du schenkst, besonders da, wo wir das Ende sehen. Stärke uns, dir auch dann zu vertrauen, wenn alles gegen uns spricht. Gib uns den Mut, aufzustehen und weiterzugehen im Vertrauen auf deine Führung und Liebe. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wann hast du erlebt, dass Gott dir einen neuen Anfang geschenkt hat? Oder wartest du vielleicht gerade jetzt sehnsüchtig auf einen Neuanfang? Teile deine Gedanken gern mit der Community auf bibelineinemjahr.com. Gemeinsam entdecken wir, wie Gott immer wieder Hoffnung wachsen lässt. Bis morgen und vergiss nicht, wo du ein Ende siehst, kann Gott schon einen neuen Anfang schreiben.